Brené Brown. Laufen lernt man nur durch Hinfallen. Wie wir zu echter innerer Stärke finden. Gelesen von Yeshi Maisheit und Elmar Burger.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du in deinem Leben schon einmal herbe Rückschläge erlitten hast. Vielleicht hast du einen Job verloren oder herausgefunden, dass dich dein Partner hintergeht. Vielleicht musstest du den Verlust einer nahestehenden Person verkraften. Und selbst wenn dir bislang die großen Schicksalsschläge erspart geblieben sind, wirst du wiederholt gescheitert sein. Du hast kostbare Gegenstände verloren, wichtige Termine vergessen, Präsentationen vergeigt oder Freunde enttäuscht. Das heißt, wir alle kennen das Gefühl zu stürzen, hinzufallen. Und wir alle neigen dazu, das Fallen als Schwäche zu deuten. Dabei sind es gerade diese Stürze, die uns stark machen. Sie lehren uns die wirklich wichtigen Lektionen des Lebens. Die gute Nachricht ist, dass du lernen kannst, nach dem Fallen unerschrocken wieder aufzustehen. Diese Blinks kondensieren die Lebenserfahrung mutiger Stehauf-Menschen zu einer effektiven Selbsthilfestrategie. Sie zeigen, wie du mit 3 konkreten Schritten zu einem konstruktiven Umgang mit Fehlern und Rückschlägen findest.
Blink Nummer 1. Vom Hinfallen und wieder aufstehen.
Das Leben bringt uns immer wieder in Situationen, in denen wir Risiken eingehen müssen, um zu lernen. Du riskierst anfangs unprofessionell zu wirken, wenn du eine neue Führungsposition antrittst, und du kommst womöglich unkoordiniert rüber, wenn du im Yogakurs der einzige Neuling bist. So oder so, Learning by Doing macht verletzlich. Jeder Sprung ins kalte Wasser ist ein Wagnis. Umso schmerzhafter ist es, wenn du dabei scheiterst, also hinter deinen Erwartungen oder denen anderer zurückbleibst. Wenn du Verletzlichkeit riskierst und stürzt, fühlst du dich beschämt, entmutigt. Vielleicht willst du dich sogar nie wieder aus deiner Komfortzone herauswagen. Aber bedenke, die größten Lernfortschritte warten jenseits deiner Komfortzone. Genau darum ist es so wichtig, dass du dich nach einem Sturz berappelst. Wie du das anstellst? Indem du unerschrocken wieder aufstehst. Das unerschrockene Wiederaufstehen ist mehr als eine Floskel. Es ist eine sorgsam entwickelte Selbsthilfemethode. Der mehrschrittige Prozess hilft dir, Verletzlichkeit zu wagen und dadurch Selbstsicherheit zu gewinnen. Diese Blinks zeigen dir, dass es dabei nicht um strenge Regeln geht, sondern um grundlegende Prinzipien, die du flexibel auf dein eigenes Leben anwendest. Bevor wir loslegen, solltest du dir 3 Dinge bewusst machen. Erstens musst du dich dazu bekennen, den Sturz zu wagen, um unerschrocken wieder aufstehen zu können. Du musst von vornherein akzeptieren, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit und womöglich mehrfach scheitern wirst und trotzdem dein Bestes geben. Zweitens bist du nicht allein. Wir alle scheitern, wir alle fallen hin. Du musst dich zwar allein aufrappeln, aber du kannst andere fragen, wie sie wieder auf die Beine gekommen sind. Drittens wird das unerschrockene Wiederaufstehen nicht nur dein Leben verändern. Dein positiver Lernerfolg ermutigt und inspiriert die Menschen um dich herum, egal ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Das Wiederaufstehen hat also auch eine starke soziale Komponente.
Wir lernen, das unerschrockene Wiederaufstehen beginnt mit dem Bekenntnis zum Wagnis und der Bereitschaft zum Scheitern.
Bist du bereit? In den nächsten Blinks sehen wir uns näher an, wie du das Risiko annimmst und unerschrocken wieder aufstehst.
Blink Nummer 2. Die 3 Schritte des unerschrockenen Wiederaufstehens.
Wie genau funktioniert das Wiederaufstehen also am besten? Hier gibt es natürlich kein Patentrezept. Am Ende muss jeder seine eigenen Strategien finden, aber es gibt Erfahrungswerte unzähliger Menschen, die kreative und effektive Lösungen gefunden haben. Sie zeigen, dass es 3 grundlegende Schritte gibt, die dir dabei helfen werden, dich nach dem Fallen wieder aufzurichten. Der erste Schritt ist die Bestandsaufnahme. Menschen, die unerschrocken wieder aufstehen, sind bereit, sich mit den emotionalen Folgen ihres Scheiterns zu befassen. Sie erkennen die Gefühle an, die ihr Sturz in ihnen auslöst. Dann befassen sie sich ganz bewusst damit, warum sie fühlen, was sie fühlen. Sie entwickeln eine Neugier für die einzigartige Verbindung zwischen ihren Emotionen, Gedanken und Handlungen. Der 2. Schritt des Prozesses ist die Neubewertung. Hier geht es um eine kritische Reflexion deiner vermeintlichen Makel und inneren Konflikte. Der Schlüssel zur Neubewertung sind die Narrative, mit denen wir uns unsere Erfahrungen selbst begreiflich machen. Frage dich, wie erinnerst du dich an vergangene Rückschläge? Welche Geschichten erzählst du dir selbst über deine besonders schmerzhaften Erfahrungen? Um unerschrocken wieder aufzustehen, musst du diese Narrative kritisch hinterfragen. Bist du bereit, dich intensiv mit sensiblen Themen wie Scham, Schuld und Vergebung zu konfrontieren? Bist du bereit, tief zu schürfen und mehr über dich selbst zu lernen? Dann bist du bestens für die Neubewertung gerüstet. Das Ziel dieses Schrittes besteht insbesondere darin, deine vermeintlichen Rückschläge und Makel in ein positives Licht zu rücken. Der dritte und letzte Schritt ist die Revolution. Sie erfolgt, wenn du die positive Neubewertung deiner Narrative in positive Veränderungen überführst. Der Begriff der Revolution ist bewusst gewählt. Manche Veränderungen entstehen evolutionär, also durch langsamen und stetigen Wandel. Aber die Neubewertung deiner inneren Narrative kann radikal und kurzfristig verändern, wie du lebst, liebst und mit deinen Kindern oder anderen Menschen umgehst.
Der Prozess des unerschrockenen Wiederaufstehens besteht also aus drei Schritten: der Bestandsaufnahme, der Neubewertung und der Revolution.
Klingt das nach Veränderungen, die du dir für dein eigenes Leben wünschst? In den nächsten Blinks nehmen wir jeden der drei Schritte genauer unter die Lupe.
Blink Nummer 3. Die emotionale Bestandsaufnahme.
Es gibt Menschen, die anscheinend immer auf die Füße fallen. Steh auf, Männchen und Mädchen, die sich nach dem Fall mühelos den Staub von den Knien klopfen. Ihre Resilienz hat etwas Mystisches, aber auf den zweiten Blick lässt sich ein Muster erkennen. Diese Menschen teilen meist eine ganz bestimmte Eigenschaft, die Fähigkeit zur emotionalen Bestandsaufnahme. Wir haben bereits gesehen, dass diese Fähigkeit zwei Komponenten hat. Die erste besteht darin, deine Emotionen zu erkennen. Das ist oft schwerer, als man glaubt. Warum? Weil wir uns selbst darauf konditioniert haben, unsere Gefühle zu leugnen. Wir neigen dazu, Empfindungen wie Enttäuschung oder Wut zu unterdrücken, uns schnell von ihnen abzulenken oder sie zu rationalisieren. Doch diese Ignoranz ist nicht nur zwecklos, sondern auch gefährlich. Denn unterdrückte negative Emotionen lösen sich nicht einfach in Luft auf. Sie sammeln sich unter der Oberfläche, sie glimmen und schwelen wie ungelöschte Brandherde, die irgendwann explodieren und einen Zusammenbruch verursachen. Also wie beugst du dieser fatalen Dynamik vor? Indem du dir erlaubst, deine Emotionen zu fühlen. Und zwar buchstäblich. Die Autorin schrieb sich einst selbst einen Erlaubniszettel. Darauf stand wortwörtlich: Erlaubnis, aufgeregt zu sein, Spaß zu haben und albern zu sein. Ihre Hosentaschen stecken noch heute oft voller solcher Notizen. Sobald du deine Emotionen erkannt und angenommen hast, bist du bereit für den zweiten Schritt der Bestandsaufnahme. Dafür eine Neugier für deine Emotionen zu entwickeln. Du willst erforschen, warum diese Dinge in deinem Inneren vorgehen. Beginne mit simplen Fragen, zum Beispiel: Warum verhalte ich mich so ruppig gegenüber Freunden und Kollegen? Was stört mich wirklich? Die Forschung zeigt, dass die Neugier die entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung kreativer Lösungen ist. Also fang an, deine Probleme und Konflikte zu erforschen.
Die emotionale Bestandsaufnahme besteht also aus zwei Schritten. Du nimmst deine Gefühle an und beginnst sie zu erforschen.
Damit bist du bereit für den nächsten Blink und den zweiten Schritt auf deinem Weg zum unerschrockenen Wiederaufstehen.
Blink Nummer 4. Die Neubewertung.
Wir alle sind Geschichtenerzähler. Wir stricken uns unentwegt Narrative, um uns die Welt und unseren Platz darin zu erklären. Diese Erzählungen verleihen unserer Wahrnehmung Sinn. Sie helfen uns, Gefühle der Zugehörigkeit zu entwickeln. Sie sind Teil unserer Identitätskonstruktion. Aber manchmal können diese Narrative auch zu Fallen werden. Ziel der Neubewertung ist es, diese Geschichten auf Gültigkeit zu überprüfen. Denn wenn wir unsere Narrative über uns selbst schonungslos hinterfragen, können wir mehr über uns und unseren Platz in der Welt herausfinden. Eine der großen Stolpersteine ist unser Bedürfnis nach Kohärenz. Wir wollen verstehen, warum wir negative Emotionen wie Schmerz, Wut oder Frust verspüren. Und wie scheint das am einfachsten zu gehen? Indem wir ein Narrativ formulieren, das das Leid der Gegenwart mit all den bereits durchlittenen Momenten des Unglücks verknüpft. Die so konstruierte Erzählung mag kohärent sein, sie ist aber auch fatalistisch. Wir erhalten eine Geschichte, in der das Leid in unserem Leben durch einen unheilvollen roten Faden verbunden scheint. Ein Narrativ, nach dem wir auf ewig zum Scheitern verurteilt sind. Bei der Neubewertung versuchst du, dieses Narrativ zu dekonstruieren. Du begibst dich auf die Suche nach den Widersprüchen in deiner Geschichte, nach den Verschwörungstheorien und Lügen, die du um deine Konflikte gestrickt hast. Die effektivste Strategie besteht darin, deine Geschichten wie eine schlechte erste Fassung zu formulieren. Du schreibst ganz bewusst einen groben, unzensierten und gefühlsgeladenen Entwurf der Geschichte deines Leids. Das Gute ist, dass sich diese schlechte erste Fassung ganz einfach herunterschreiben lässt. Du kannst sogar mit einer Art Lückentext arbeiten. Zum Beispiel: Die Geschichte, die ich mir erzähle, ist folgende. Meine Emotionen sagen mir Folgendes. Mein Körper fühlt sich wie folgt an. Mein Denken scheint wie folgt. Meine Handlungen sind wie folgt. Durch diese Übung gewinnst du Abstand zu deinem eigenen Narrativ. Über eine auf Papier gebannte Geschichte lässt sich leichter nachdenken und schon bald wirst du die Logikfehler finden. Du wirst die Fallen aufspüren, die du dir gestellt hast, denn genau diese Fallen geben dir das Gefühl, im Leben auf der Stelle zu treten. Und je klarer du sie durchschaust, desto seltener wirst du in sie hineintappen.
Das ist der Kern der Neubewertung. Du hinterfragst die Geschichten, die du dir selbst erzählst, um dich wahrhaftig kennenzulernen.
Im nächsten Blink findest du ein Beispiel für eine erste schlechte Fassung aus der Feder der Autorin.
Blink Nummer 5. Das Big-Prinzip.
Wie sieht also ein kompletter Wiederaufstehen-Prozess im wirklichen Leben aus? Das folgende Beispiel stammt aus der Erfahrung der Autorin selbst. Brené Brown war eingeladen worden, einen Vortrag auf einer Konferenz zu halten. Erst nach ihrer Zusage teilten ihr die Veranstalter mit, dass sie sich ihr Hotelzimmer mit einer weiteren Rednerin teilen sollte. Brown fühlte sich bei dem Gedanken unwohl, war aber besorgt, die Forderung nach einem Einzelzimmer könnte unangemessen wirken. Also willigte sie ein, um sich bescheiden und kooperativ zu geben. Ihre Zimmergenossin entpuppte sich als komplette Katastrophe. Sie beschmutzte das Sofa mit ihren dreckigen Stiefeln, missachtete das Rauchverbot und brachte ihnen beiden schließlich Ärger ein. Brown war schockiert. Vor allem aber war sie wütend und beschämt darüber, dass sie sich von den Veranstaltern in diese Situation hatte bringen lassen. Als sie nach dem Vortrag für die Rückreise packte, begann ihre emotionale Bestandsaufnahme. Sie registrierte ihre urteilenden und hasserfüllten Gedanken gegenüber nahezu allen Menschen am Flughafen. Da fragte sie sich nach dem Ursprung dieser negativen Emotionen. Sie entwickelte Neugier für ihre Gefühle. Also nahm sie sich Zeit für den zweiten Schritt. Die Neubewertung. Sie formulierte eine schlechte erste Fassung von ihrer Sicht auf die Ereignisse rund um die Konferenz. Also von der Geschichte, die sie sich selbst erzählte. Es dauerte nicht lange, bis die Erzählung alle negativen Emotionen enthielt. Die Veranstalter hatten ihre Kompromissbereitschaft schamlos ausgenutzt. Die Rollen waren klar verteilt. Sie war die Gute in der Geschichte. Die Veranstalter waren die Bösen. Sie war ungerecht behandelt worden. Sie hatte das nicht verdient. Nun konnte Brown ihr Narrativ mit etwas Abstand analysieren. Dabei gelangte sie zu ein paar einfachen, aber revolutionären Erkenntnissen. Wenn sie sinnlose und frustrierende Ressentiments vermeiden wollte, musste sie mutiger auf ihr Bauchgefühl hören. Sie selbst musste die Verantwortung für ihr Wohlbefinden übernehmen, statt anderen die Schuld zu geben. Sie formulierte ihre Erkenntnis als das Big-Prinzip. Um Größe zu leben, musst du begrenzen, integer und großzügig sein. Die Balance dieser drei Elemente hilft dir, dich auf deine Umwelt einzulassen, ohne deine eigenen Bedürfnisse zu übergehen.
Das ist das sogenannte Big-Prinzip. Größe leben heißt begrenzen, integer und großzügig sein.
Das klingt alles so einfach. Dabei ist es manchmal gar nicht so leicht, negative Emotionen loszulassen. Und genau darum geht es im nächsten Blink.
Blink Nummer 6. Vergeben lernen.
Warum hören Sie mir nie zu? Die wissen doch, wie wichtig mir das ist. Oder warum muss ich mich immer darum kümmern? Kennst du solche Gedanken? Falls ja, wirst du in diesen Situationen vermutlich Enttäuschung empfunden haben. Eine Emotion, die uns allen im Beruflichen und Privaten regelmäßig begegnet. Egal, ob es um den Familienurlaub oder eine Präsentation auf der Arbeit geht, wir verknüpfen jede unserer Handlungen mit mehr oder weniger konkreten Erwartungen. Oft sind wir uns dieser Erwartungen aber gar nicht bewusst. Und genau hier liegt das Problem, denn Erwartungen sind ein zweischneidiges Schwert. Sie können Vorfreude schüren, sie sind aber auch der Ursprung bitterer Enttäuschung, die zu Frust und Ressentiments führen. Aber das muss nicht so sein. Du kannst den Schritt der Neubewertung auf deine Erwartungen übertragen. So lernst du, überzogene Vorstellungen zu revidieren und Enttäuschungen im Keim zu ersticken. Frage dich: Was erwarte ich von meinem Partner oder meinen Arbeitskollegen? Warum erwarte ich diese Dinge? Du wirst feststellen, dass viele deiner Erwartungen unbewusst existieren. Du bemerkst sie oft erst dann, wenn sie enttäuscht werden. Die Herausforderung besteht also darin, deine Erwartungen explizit zu machen. Also spüre ihnen nach. Artikuliere sie und besprich sie mit den Menschen, denen sie gelten. Die Autorin diskutiert mit ihrem Partner im Vorfeld, was sie vom Wochenende, dem Urlaub oder intensiven Arbeitswochen erwartet. So können beide realistische Vorstellungen entwickeln. Außerdem spielen Erwartungen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, anderen Menschen zu verzeihen. Familiäre und intime Beziehungen sind ein Hort positiver Emotionen wie Liebe und Zuneigung. Sie können aber auch großen Schmerz verursachen. Umso wichtiger ist es, dass wir auch neu bewerten, was wir unter Vergebung verstehen. Vergeben bedeutet nämlich nicht nur, dass wir vergessen, was uns jemand angetan hat. Manchmal heißt Vergebung auch, dass wir ganz bestimmte Erwartungen loslassen. Vielleicht solltest du aufhören, das Unmögliche von deinen Eltern zu erwarten, zum Beispiel, dass sie deine Sicht auf die Dinge annehmen. Vielleicht musst du sie stattdessen so akzeptieren, wie sie sind, mit all ihren Makeln und Widersprüchen.
Kurzum, die Neubewertung von Erwartungen beugt Enttäuschungen vor und gibt dir die Kraft, anderen Menschen zu vergeben.
Vielleicht musst du auch die Vorstellung aufgeben, deine Beziehung müsse immer leidenschaftlich und konfliktfrei sein. Und vielleicht gibt dir später genau das die Kraft, bestimmte Konflikte zu lösen und ein noch aufrichtigeres und innigeres Verhältnis zu deiner Partnerin zu entwickeln.
Blink Nummer 7. Vom Mut, andere um Hilfe zu bitten.
Manchmal sagen andere Menschen Dinge, die dich nicht mehr loslassen. Sie enthalten eine unbequeme Wahrheit über die Welt und dich selbst, die dich fortan ständig begleitet. Die Autorin hörte eine solche Äußerung auf einer Fundraising-Veranstaltung zur Unterstützung obdachloser Menschen. Der Pfarrer ihrer Kirchengemeinde in Houston sagte, »Wenn sie wegschauen, sobald sie einen Obdachlosen sehen, schmälern sie dessen Menschlichkeit und auch ihre eigene.« Die Worte trafen die Autorin ins Mark. Sie warfen ein grelles Licht auf einen bislang unreflektierten Bereich ihres eigenen Verhaltens. Brown spürte das Unbehagen und wagte sich an die emotionale Bestandsaufnahme. Die Emotion, die sie dabei erkannte, war Scham. Sie schämte sich dafür, dass sie wegschaute, wenn sie obdachlosen Menschen auf der Straße begegnete. Damit wurde es Zeit für die Neubewertung und die Formulierung der schlechten ersten Fassung. Sie begriff, dass sie aus ihrer privilegierten Situation heraus Urteile fällte, mit denen sie vor sich selbst rechtfertigte, dass sie über die Not der Obdachlosen hinwegsah. Sie erkannte, dass das Leid dieser Menschen real war und dass sie nicht genug tat, um ihnen zu helfen. Sie schrieb wortwörtlich, tu mehr, hilf mehr, gib mehr. Diese Beobachtung eröffnete ihr einen neuen Blick auf ihr privilegiertes Leben fernab vom Leid der Obdachlosen. Sie hinterfragte auch ihre eigenen Vorurteile. Sie erkannte, dass sie es von klein auf für ein Zeichen von Schwäche gehalten hatte, nach Hilfe zu fragen. Darum hatte sie Obdachlose unbewusst für schwach gehalten und so ihre moralische Überheblichkeit gerechtfertigt. Doch jetzt erkannte sie, dass es alles andere als schwach war, andere Menschen um Hilfe zu bitten.
So lautet Browns Erkenntnis. Es ist kein Zeichen von Schwäche, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Ganz im Gegenteil. Es erfordert Mut.
Heute weiß sie, dass die Fähigkeit, Hilfe anzunehmen, ein wichtiger Teil des Wiederaufstehens ist. Es braucht Mut, sich nach dem Fallen aufzurappeln, aber es braucht sogar noch mehr Mut, andere dabei um Hilfe zu bitten.
Blink Nummer 8. Verantwortung und Vertrauen neu bewerten.
Übertragen wir die bislang formulierten Gedanken auf die Unternehmenswelt. Was können Führungskräfte von diesem Ansatz lernen? Wie können sie nach einem schweren Sturz erfolgreich wieder aufstehen? Illustrieren wir das am Beispiel eines Mannes namens Andrew. Andrew gehörte zu den Leistungsträgern einer kleinen Werbeagentur und hatte sich über die Jahre die Rolle des Chefstrategen verdient. Ein Kollege drückte es so aus. Es ist Andrew zu verdanken, dass alles funktioniert. Sein Wort ist Gold wert und jeder vertraut ihm. Doch eines Tages unterlief Andrew ein folgenschwerer Fehler. Sein Team hatte unter seiner Führung lange und hart an einem Projekt gearbeitet, doch das Projekt scheiterte. Seine Mitarbeiter waren enttäuscht und wütend, ihr Vertrauen war erschüttert. Andrew hatte gewusst, dass das Projekt ein großes Risiko mit sich brachte, dieses Wissen aber nicht mit seinem Team geteilt. Die Lage war extrem angespannt. Andrew war schwer gestürzt, also wie schaffte er es, unerschrocken wieder aufzustehen? Indem er seine Haltung zu den Werten Rechenschaft und Vertrauen neu bewertete. Er schämte sich für sein Versagen, aber als Projektleiter trug er die Verantwortung für das Projekt, also musste er auch Rechenschaft für das Scheitern ablegen. Rechenschaft und Verantwortlichkeit sind elementare Werte in allen engen Beziehungen, egal ob beruflich oder privat. Sie basieren auf der Fähigkeit, sich für Fehler zu entschuldigen. Und das erfordert Mut. Andrew bewies, dass er diese Courage hatte. Er stellte sich vor sein Team und bat seine Kollegen um Entschuldigung. Er übernahm die volle Verantwortung. Dafür musste er auch sein Narrativ zum Vertrauen neu bewerten. Er erkannte, dass sich Vertrauen und Fehler nicht gegenseitig ausschließen. Sie können koexistieren, wenn wir bereit sind, zu unseren Werten zu stehen und Schäden zu reparieren. Andrews mutiges Bekenntnis zu seinem Fehler war gleichzeitig ein starkes Bekenntnis zu den Werten seines Teams. Seine Ehrlichkeit führte zu einer Revolution im gesamten Team. Sie inspirierte auch seine Mitarbeiter zu mehr Vertrauen, Respekt und Transparenz.
Wir lernen, die Neubewertung von Verantwortlichkeit und Vertrauen kann deinem Team zu ganz neuer Stärke verhelfen.
Andrews Beispiel zeigt, was möglich ist, wenn eine Organisation oder eine Gruppe innerhalb einer Organisation integer mit Rückschlägen umgeht. Im nächsten Blink hören wir uns genauer an, wie Gruppen vom Wiederaufstehen profitieren.
Blink Nummer 9. Als Gruppe unerschrocken wieder aufstehen.
Wir haben gesehen, wie wir als Einzelne wachsen, indem wir nach dem Fallen unerschrocken wieder aufstehen. Aber wie lässt sich der Ansatz auf Organisationen übertragen, also auf Kleinbetriebe, Großkonzerne, Schulen oder Glaubensgemeinschaften? Eines ist klar, auch Gruppen können von einer offenen und sensiblen Fehlerkultur profitieren. Die Autorin leitet heute eine Firma namens The Daring Way, die die Neubewertung von Geschichten und Werten zum Teil ihrer Unternehmenskultur gemacht hat. Die Firma hilft Organisationen mit Problemen rund um die Themen Verletzlichkeit, Mut und Wertschätzung am Arbeitsplatz umzugehen. Im Berufsalltag kann das folgendermaßen aussehen. Während eines Meetings mit ihrem Team bemerkte die Autorin, dass die Zeit nicht für alle Punkte auf der Agenda reichen würde. Also fragte sie ihre Mitarbeiter, ob sie die Diskussion eines bestimmten Projekts vertagen könnten. Da bekannte ein Teammitglied, dass er den Aufschub als fehlende Wertschätzung für das Projekt empfand. Immerhin hatte er 70% seiner Arbeitszeit in das Projekt investiert. Damit hatte der Kollege die schlechte erste Fassung seiner Wahrnehmung formuliert. Die Autorin bedankte sich für seine Offenheit. Dann erklärte sie, dass sie die Diskussion des Projekts aus genau denselben Gründen vertagen wollte, gerade weil das Projekt gebührende Aufmerksamkeit verdiente. Sie wollte es lieber am Folgetag ausführlich besprechen, als mit Zeitdruck durch die Debatte zu hetzen. Der Kollege war einverstanden und bedankte sich bei der Autorin für ihre Rücksicht. Was lernen wir aus diesem Beispiel? Die Autorin erkannte, dass sie stets berücksichtigen muss, wie sich organisatorische Entscheidungen auf die Gefühle einzelner Teammitglieder auswirken. Sie muss ihre Entscheidungen sorgfältig erläutern, damit sich niemand benachteiligt fühlt. Das Beispiel zeigt auch, wie effektiv die Technik des schlechten ersten Entwurfs zur Problemlösung beitragen kann. Tatsächlich hat der Wille zur offenen Neubewertung dem Team wiederholt geholfen, Konflikte zu lösen und Krisen abzuwenden. Von verpassten Projektfristen bis zu finanziellen Verlusten.
Wir schließen mit dieser Erkenntnis. In der Gruppe entfaltet das unerschrockene Wiederaufstehen eine noch größere Wirkung.
Die Geschichten, die wir uns über das Scheitern erzählen, schmälern die Stärke einer Gruppe. Mithilfe der in diesen Blinks beschriebenen Ansätze können Gruppen zusammenhalten, ihre Narrative gemeinsam neu bewerten und einen frischen Blick auf ihren Sturz erlangen. Und anschließend stehen sie stärker und geschlossener wieder auf.
Das waren unsere Tipps für mehr innere Stärke. Zu Laufen lernt man nur durch Hinfallen von Brené Brown. Wir fragen uns zum Abschluss erneut, wie lernst du an deinen Niederlagen zu wachsen? Wie stehst du nach dem Fallen unerschrocken wieder auf? Die Psychologin Brené Brown hat ihre über Jahre gesammelten Erkenntnisse in einem Prozess mit 3 Schritten überführt. Er besteht aus der emotionalen Bestandsaufnahme, bei der du deine Emotionen annimmst und sie neugierig untersuchst. Anschließend folgt die Neubewertung, bei der du deine eigene Narrative über dein Leid hinterfragst, um deine Perspektive zu ändern. Eine nützliche Übung dafür ist die Formulierung einer schlechten ersten Fassung, bei der du deine pessimistische Sichtweise ungefiltert herunterschreibst. So gewinnst du den nötigen Abstand, um deinen Rückschlag in einen größeren Kontext zu setzen. Beim letzten Schritt, der Revolution, geht es darum, deine Erkenntnisse in die Tat umzusetzen, übe dich darin, Verantwortung für deine Fehler zu übernehmen. Du wirst schon bald merken, dass das Bekenntnis zu deinen Makeln keine Schwäche ist, sondern eine Stärke, die auch die Menschen in deinem Umfeld inspiriert. Wir hoffen, wir konnten dich zu einem mutigen Umgang mit Rückschlägen inspirieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.